Vielen Dank, vielen Dank. Erstmal freut mich, dass so viele dann doch richtig schlecht über Technik schreiben möchten. Mein Name ist nicht Carina Schipper-Reuß, sondern ich bin der Tim Schürmann. An den Diplom-Informatiker sieht man auch, dass ich schon etwas älteren Semesters bin. Eigentlich wollte ich den Vortrag zusammen mit Carina halten, die ist aber leider heute verhindert. Deswegen hatte sich der Christian Stankovic bereit erklärt, für sie einzuspringen. Das Blöde war nur, er hat vergessen, dass er parallel noch einen Workshop hat und deswegen stehe ich heute hier alleine. Ja, wozu ist dieser Vortrag? Also es geht natürlich auch ein bisschen darum, nicht mehr richtig schlecht zu schreiben. Und der Vortrag richtet sich im Prinzip an alle, die Fachtexte schreiben müssen, die PR- und Marketingtexte schreiben müssen, die Dokumentationen schreiben müssen, auch die Bachelor- und Masterarbeiten schreiben müssen. Im Prinzip für alle, die irgendwie Texte schreiben müssen. Also für jeden sollte etwas im Vortrag dabei sein. Haftungsausschluss. Ich bin kein wandelnder Duden, sondern eigentlich Journalist im Hauptberuf. Das heißt, ich habe alle Fehler, die ich gleich zeigen werde, auch schon selbst gemacht. Das heißt, ich erzähle auch so ein bisschen aus eigener Erfahrung. Und ich mache einige Fehler teilweise immer noch. Da kommen wir aber dann vielleicht auch später nochmal zu. Ja, dann habe ich natürlich versucht, ein schönes Beispiel zu finden für einen richtig schlechten Text. Das Problem ist, meine Texte, die sind ja alle so perfekt und literarisch wertvoll, dass es sehr schwierig war, da ein passendes Beispiel zu finden. Aber ich habe trotzdem eins gefunden, das taucht auch immer wieder auf. Und zwar war der Ausgangspunkt, dass ich einen Zeitschriftenartikel über den OWASP Juice Shop schreiben sollte. Das ist einfach ein Online-Shop, der verkauft Säfte und der ist absichtlich mit zahlreichen Sicherheitslücken gespickt, sodass Hacker daran so ein bisschen ihr Handwerk üben können. Und genau darüber sollte ich dann einen Artikel schreiben. Ja, wie kann man dann einfach anfangen? Einfach schnell mal was runterschreiben. Das hat natürlich zahlreiche Folgen. Es gibt viele kleine lustige Fehler und im Zweifelsfall dann natürlich auch einige große. Es schleichen sich Falschinformationen ein. Der Text bleibt in der Regel oberflächlich. Es gibt Wiederholungen im Text, sehr gerne Abschweifungen. Der Aufbau ist wirr, sodass man nichts mehr versteht. Häufig wird dann um den heißen Brei geredet und natürlich, was auch sehr gerne passiert, ist, dass man dann einfach die falsche Zielgruppe anspricht. Also muss man ein bisschen Gehirnschmalz investieren. Das Erste, was man tun sollte, wenn man einen schlechten Text schreiben möchte, nicht zu recherchieren. Es ist ein Trugschluss, dass man glaubt, man hat selbst genug Wissen. Das ist auch mir schon häufiger passiert, dass ich gedacht habe, ach, das ist ja so und so. Und dann ist mir aber hinterher beim Nachschlagen aufgefallen, nee, das hattest du dann doch falsch in Erinnerung. Deswegen ist die Recherche auch dann sinnvoll, wenn man glaubt, tief in einem Thema drin zu sein. Das Wissen kann man sich aufbauen, indem man die Dokumentation liest. In meinem Fall habe ich den Juice-Shop einmal selbst gehackt. Und man kann natürlich auch die Macher des Juice-Shops einmal befragen. Wichtig ist, dass man die Quellen schon möglichst früh anfängt zu notieren. Im Journalismus gibt es die Faustregel, dass man immer drei unabhängige Quellen für eine Behauptung finden muss. Das ist natürlich nicht immer möglich, insbesondere wenn der Ausgangspunkt ein Pressetext ist, dann hat man einfach nur diese eine Quelle. Wichtig ist, dass Linux Magazin Online und auch Heise Online sind keine Primärquellen. Alles, was da erscheint, ist ja schon mal durch einen Redakteur gelaufen und da können sich auch Fehler einschleichen. Das nächste ist, wenn man einen schlechten Text schreiben möchte, natürlich erstmal überhaupt keinen Plan machen. Ich gehe bei Artikeln und generell bei etwas längeren Texten so vor, dass ich mir zunächst eine Zusammenfassung aufschreibe. Also was soll alles rein? Einfach nur zwei, drei Sätze. Dann hat man auch schon dieses leere Blatt-Syndrom überwunden. Also es gibt nichts Schlimmeres, als vor einem leeren Blatt zu sitzen und dann zu prokrastinieren. Ich fange nicht an, ich mache erstmal lieber noch was anderes. Das kann ich ja gleich machen. Und das hat mir auch mal eine Psychologin empfohlen, einfach mal aufzuschreiben, eine kurze Inhaltsangabe, was in den Text eigentlich rein soll. Dann fange ich an und liste einfach in Stichpunkten auf, was alles in den Text rein soll. Und dann bringe ich die Stichpunkte in eine didaktisch möglichst gute Reihenfolge. Und daraus entsteht dann automatisch auch eine Gliederung. Meiner Erfahrung nach funktioniert dieses Vorgehen auch, wenn man größere Texte hat, also Bücher oder Masterarbeiten oder sowas. Carina, die jetzt leider nicht da ist, die geht ganz anders vor. Die schreibt allerdings häufig Editorials und Meinungstexte. Die geht so vor, dass sie tatsächlich einfach anfängt und dann iterativ ihren Text immer wieder überarbeitet und so eine Gliederung schafft. Wie ihr vorgeht, hängt so ein bisschen vom Text ab und von euren Vorlieben. Da müsst ihr einfach sehen, dass ihr einen für euch guten Weg findet. Wichtig ist aber beim Schreiben die Didaktik zu beachten. Das finde ich in schlechten Texten sehr, sehr häufig, dass die Inhalte nicht logisch aufeinander aufbauen, sondern dass vorher etwas kommt, was erst hinterher erklärt wird. Das muss dann umgedreht werden. Ihr müsst immer erst erklären und dann darauf sich beziehen. Da gibt es auch einen kleinen Tipp noch vom Anfang, diesen Küchenzuruf. Küchenzuruf meint nicht, bring mir noch mal eine Tasse Kaffee mit, sondern das ist so gemeint, in einer Kaffeeküche. Ihr kommt in eine Kaffeeküche bei euch im Unternehmen und da steht ein Kollege oder eine Kollegin und die fragt euch, woran arbeitet ihr gerade? Und dann das in ein, zwei Sätzen erklären zu können, ist wichtig, weil dann habt ihr die Aufgabe verstanden und wisst auch, wohin der Text geht. Also in meinem Fall wäre das eben, ich muss einen Artikel über den OWASP Juice Shop schreiben. Genau, dann beginnt es meistens auch damit, dass man sich schon einen Titel überlegt. Blogbeiträge haben einen Titel, Zeitschriftenartikel haben einen Titel. Und ja, wenn man einen schlechten Text schreiben möchte, kann man erstmal sagen, es ist doch egal, wie es heißt. Ein schönes, schlechtes Beispiel wäre Linux Mint 25.1 bringt viel Neues. Das ist kein guter Titel, weil man überhaupt nicht weiß, ja, was bringt es denn jetzt Neues? Warum sollte ich den Text denn auch lesen? Ich hatte mir überlegt, für den Juice Shop, weil es naheliegend ist, den Titel Saftladen zu nehmen. Saftladen bietet sich insbesondere bei einem Zeitschriftenartikel an, weil er neugierig macht, den Text zu lesen. Und gleichzeitig auch so ein bisschen das widerspiegelt, was im Text vorkommt. Genau, und der Juice Shop spielt auch mit diesem Saftladen. Die Entwickler haben extra auch Juice Shop in Anspielung auf das deutsche Saftladen genommen. Die Redaktion sah das ein bisschen anders und meinte, der Titel Voll im Saft wäre doch deutlich besser geeignet. Ich entnehme den Reaktionen, dass Saftladen dann doch eher in die engere Auswahl bei euch gekommen wäre. Genau. Wichtig ist, dass sich Online und Print unterscheiden. Im Print, also in Zeitschriften, ist es wichtig, dass man versucht, den Leser dazu zu animieren, den Text zu lesen. Und dann wählt man dann eher so übertragende Titel, wie eben Saftladen oder Voll im Saft. Bei Online ist das anders. Da muss man auch noch die Suchmaschinen und jetzt neuerdings die KI mit einbeziehen. Da muss man dann meistens den Inhalt beschreibende Titel wählen. Beispielsweise Pentesting üben mit dem OWASP Juice Shop. Das würde ich dann online wählen als Überschrift. Und daraus folgt auch, weil man eben diese Suchmaschinen berücksichtigen muss, die Online-Überschriften müssen immer Kacke sein, weil sie einfach weniger Freiheiten lassen. Wenn ihr im Zweifel seid, was jetzt eine gute Überschrift ist, wählt im Zweifel immer eine informative Überschrift. Also wie in diesem Beispiel Pentesting üben mit dem OWASP Juice Shop, sodass jeder sofort weiß, worum geht es eigentlich. Bei längeren Texten ist es wichtig, Zwischenüberschriften einzufügen. Wenn ihr das nicht macht, dann entsteht eine ganz hübsche Textwüste und irgendwann steigt der Leser aus, weil das zu viel schwarz ist. Deshalb einen Text in kleinere Häppchen gliedern. Das ist auch bei Online-Texten wichtig. Diese Zwischenüberschriften, die halten den Leser auch bei der Stange, weil er sieht, oh, da kommt noch was Interessantes. Sie strukturieren den Text und ganz wichtig, setzt nicht zu viele Zwischenüberschriften, weil die sonst den Text wieder zu sehr zerhacken. Bei den Zwischenüberschriften gilt im Prinzip das Gleiche wie bei den normalen großen Überschriften, bei den Titeln. Wählt im Zweifel einfach ein Substantiv und ein Verb, wie beispielsweise Ubuntu installieren. Ja, das ist auch ein Beispiel für einen schlechten Text. Der GCC erlaubt auch auf dem Raspberry Pi die Flex -O1 und -O2. Um das Startmenü des Raspberry Pi zu öffnen, klicken Sie links oben in der Bildschirmecke auf das Logo. Was hier falsch gelaufen ist, ist, dass die Zielgruppen nicht klar sind. Der Text richtet sich erst an Kenner, an Experten, die wissen, was der GCC ist und was die Flex bedeuten. Dann schwenkt er aber um auf absolute Einsteiger und erklärt nochmal, man soll links oben in der Ecke auf das Logo klicken. Das würde ich von dem erwarten, dass er es weiß, der den GCC schon kennt. Also dem würde ich zutrauen, dass er weiß, dass er links oben auf das Logo klicken muss. Frage, ja?
Ja, und das ist ein Perspektivwechsel.
Genau. Genau, ja. Ja, einmal.
Ich habe angemerkt, dass da ein Perspektivwechsel drin ist. Und das finde ich ehrlich gesagt noch viel schlimmer oder verwirrender, ja, für mich.
Ja. Das auch, ja. Genau. Das ist dieser Perspektivwechsel und auch die Zielgruppe, dieser Zielgruppenwechsel passiert in Texten unheimlich häufig. Auch häufig sogar, ohne dass man es wirklich bewusst will. Deshalb beim Korrekturlesen achtet bitte auch immer auf die Zielgruppe und auf diesen Perspektivwechsel. Genau, das ist auch wichtig, dass man sich vorher schon überlegt, wer ist denn eigentlich meine Zielgruppe? Und dann auch den richtigen Ton und den Humor der Zielgruppe zu treffen. Das ist nicht einfach, insbesondere weil man das Niveau ja auch halten muss. Gerade wenn man so ein bisschen Humor einstreut, kann das sehr schnell dann auch ins zu humorige kippen. Genau, das nächste Problem ist Denglisch. Da haben wir in der Informatik nicht ein Problem mit, aber wir haben halt sehr viele englische Fachbegriffe. Denglisch hat immer das Problem, je mehr englische Wörter ihr in einen deutschen Text einstreut, desto schwerer wird er zu verstehen. Dann gibt es natürlich auch Wörter wie hier, die haben eine gute deutsche Entsprechung, die werden aber trotzdem englisch geschrieben. Beispielsweise unsere Journey beginnt hier, wobei ich den Satz immer ganz witzig finde, weil welche Reise? Ich will ja nicht irgendwo hinreisen, sondern ich will ja irgendeine Lösung haben für mein Problem. Gutes Wording verbessert die User Experience. Wording ist eigentlich im Deutschen die Wortwahl. Und was auch ganz wichtig ist, die Schriftsprache entspricht nicht der gesprochenen Sprache. In der gesprochenen Sprache haben wir auch viel mehr denglische Wörter, die wir durchgehen lassen. In der Schriftsprache stolpert man da eher drüber. Ans Denglisch anschließend tun sich auch die falschen Übersetzungen. Sehr schön ist immer sowas wie in 2025 konnten wir die Benutzererfahrung steigern. Da ist einmal das in, ist eigentlich ein englischer Term. Dieses in lassen wir im Deutschen eigentlich weg. Und die Benutzererfahrung meint hier eigentlich die Benutzerfreundlichkeit. Das ist eine falsche Übersetzung in Anführungsstrichen von User Experience. Ich bin immer dazu übergegangen, zu gucken, gibt es für einen englischen Begriff eine deutsche Entsprechung, eine gute etablierte, dann nutze ich die, ansonsten nutze ich den englischen Begriff. Falsche Übersetzungen, eine Website ist keine Webseite. Eine Webseite ist eine einzelne eine alleinige Seite und die Website ist die Sammlung von einem gesamten Internetauftritt. Dann gibt es allerdings auch etablierte Falschübersetzungen. Mein Lieblingsbeispiel ist da die Instance. Instance, das kennen die Programmierer sicherlich. Die Instanz einer Klasse bezeichnet man auch als Objekt. Hier ist aber eigentlich gemeint als Übersetzung Exemplar von. Wir übersetzen das aber falsch immer mit Instanz. Das hat sich aber so in der Programmierung etabliert, dass man jetzt einfach diese falsche Übersetzung nutzen muss. Ja, und das ist eben auch der Rat, nutzt die zur Zielgruppe passende Terminologie. Wenn es da eine falsche Übersetzung gibt, ist das da halt so. Wenn die da etabliert ist, nutzt die. Der nächste Fehler ist, den ich auch bei gestandenen Redakteuren, die 30 Jahre Berufserfahrung haben, immer noch sehe, die schalten keine Rechtschreibprüfung ein. Damit findet man aber tatsächlich zahlreiche Tippfehler, die man so beim Querlesen überliest. Ich habe hier einen Text genommen, den habe ich geschrieben, und zwar musste ich den vorschreiben ohne Rechtschreibprüfung, bin den auch mehrfach durchgegangen und habe gesagt, oh ja, der ist ja schön fehlerfrei, da sind bestimmt keine Fehler drin. Dann habe ich den aber nochmal in eine Textverarbeitung reingekippt und ihr seht, dass viel rot unterkringelt ist. Zwei deutsche Wörter sind falsch geschrieben tatsächlich, mit Tippfehlern. Und was man auch gut sieht, ich habe die deutsche Rechtschreibprüfung an, er unterkringelt mir auch alle englischsprachigen Begriffe. Und wenn das sehr viel rot wird, dann weiß man schon, oh, das könnte vielleicht nicht mehr so gut verständlich sein oder nicht mehr so gut lesbar sein. So, wer hat da jetzt Urinsekt gelesen? Mal Hände hoch. Ja, okay, doch. Es ist so das klassische Beispiel, vielleicht kennt das noch einer aus dem Biologieunterricht. Ne? Bindestriche sind ja eigentlich immer überflüssig, wozu muss ich die setzen? Manchmal ist es doch noch ganz sinnvoll und wenn wir in der Informatik gucken, der Klassiker ist so das 16-Zoll-Notebook. 16-Zoll-Notebooks mit Bindestrich sind mehrere Notebooks mit 16-Zoll-Bildschirmen. Das ist das, was man klassisch meint. 16-Zoll-Notebooks sind aber 16 Notebooks von Grenzschützern. Und 16-Zoll-Notebooks sind 16-mal-1-Zoll-Notebook. Was immer das dann ist. Also es ist wirklich wichtig, guckt, wo ihr die Bindestriche hinsetzt. Anderes Beispiel, wo ein Bindestrich fehlt, ist hier der grep-Befehl, sucht in der Textdatei das Wort vor. Da fehlt zwischen grep und Befehl ein Bindestrich, was man aber hier einfach auflösen könnte, eleganter, indem man einfach nur schreibt, grep sucht in der Textdatei das Wort vor. Also man kann den Bindestrich dann auch vermeiden, indem man das drumherum weglässt. Faustregel, wenn das Wort im Duden steht, dann braucht man keine Bindestriche wie Webseite oder Weboberfläche, wobei ich bei dem Beispiel mit Webseite immer an Weben denken muss, aber das liegt vielleicht auch an meinem Alter. Deswegen bin ich immer versucht, das mit Bindestrich zu schreiben, muss man aber nicht, steht im Duden. Ja, finde den Fehler. Wo ist da in dem der Fehler? Ja, genau. Ein Apostroph ist im Deutschen ein Auslassungszeichen und hier wird nichts ausgelassen, denn das ist das Genitiv-S im Deutschen. Also wirklich das Apostroph im Deutschen nur setzen, wenn irgendwas fehlt oder ausgelassen wird. Das findet man dann auch so in ganzen Sätzen, die das Notebook funktioniert nicht mehr. Und ja, diesen Apostroph, diesen Genitiv, das Genitiv-S, haben manche nicht, so wie ich. Ich komme aus dem Ruhrgebiet und da kennen wir nur den Dativ. Und wir sagen dem Dieter, sein Notebook ist Fritte und haben das Problem mit dem Genitiv S auch ganz elegant umschifft. Ja, manchmal ist es vom Vorteil, wenn man aus dem Ruhrgebiet kommt. Genau, das ist dann noch ein weiteres Problem, um einen schönen schlechten Text zu schreiben. Nutzt die Dialekte und die Umgangssprache, wie beispielsweise hier Fritte. Das ist dann nämlich auch schwer verständlich, je nachdem, welche Wörter ihr dann nutzt. Dann kann man mit Satzzeichen auch wunderbar töten. Komm, wir essen jetzt Opa, das ist auch so der Klassiker. Da fehlt nämlich das Komma. Denkt dran, mit Kommas könnt ihr Leben retten. Und in der Informatik haben wir auch schöne Beispiele dafür, für falsch gesetzte Kommas. Linus Torvalds erfand Linux nicht, aber Windows. Da ist das Komma verrutscht. Und Tippfehler können auch töten. Der Mord ist mir passiert. Die mordenden Systeme sind etwas anderes als moderne Systeme. Das ist auch wieder ein schönes Beispiel, wo man Tippfehler leicht überliest. Ja, nutzt ausgiebig Copy and Paste. Das passiert gerne in Wikis meiner Erfahrung nach, auch in Unternehmenswikis. Man kopiert einfach Textpassagen aus dem Internet in das Wiki rein und dann steht da eine so eine lange Codezeile und in 2 Jahren weiß keiner mehr, was die eigentlich macht und was die ganzen Parameter machen. Das ist mir auch passiert. Ich habe das einfach abgekippt, weil ich den Befehl mal gebraucht habe und dann kam ich irgendwann ein paar Monate später da wieder hin und habe mich gefragt, was machen denn nochmal die ganzen Parameter? Deshalb, Copy and Paste produziert Fehler, also nie einfach Kommandos von Reddit und Co. übernehmen, die ihr nicht selber versteht und protokolliert wirklich alles, warum habt ihr das reingeschrieben und was bedeuten die Parameter. Nehmt euch wirklich die 5 Minuten nochmal Zeit, weil es zahlt sich auch für euch später aus. Die Konferenz fand im Januar statt, es waren nur einige da. Welche einige? Hier fehlt der Kontext. Das passiert auch sehr gerne, weil ich war ja auf der Konferenz und weiß ja, was da war. Man vergisst dann aber beim Hinschreiben schnell, ja, wer war da? Wie war der Kontext? Gab es Neuheiten? Was ist mit den Vortragenden? Was auch gerne passiert ist, man erklärt keine Begriffe und Konzepte. Das wirft man dann einfach so in den Text rein und nimmt an, dass das eigentlich klar ist, der Begriff. Oder eben, wie ich vorhin schon mal sagte, man erklärt etwas erst später. Beispielsweise spricht man am Anfang über Inference. Das sollte aus dem KI-Bereich ja mittlerweile auch ein bekanntes Wort sein. Aber erklärt den Begriff erst im vorletzten Abschnitt des Textes. Das ist mir auch schon vorgekommen. Einfach umdrehen. Also immer, wenn ihr über einen neuen Begriff stolpert, also wenn ihr einen neuen Begriff schreibt, den ihr vorher noch nicht benutzt habt, erklärt den kurz. Es sei denn, ihr könnt annehmen, dass die Zielgruppe den bereits kennt. Dann gibt es die Tendenz, dass man Informationen auch in Kästen auslagert. Das kann man machen, wenn es eine Zusatzinformation ist. In der Regel ist das aber ein Hinweis darauf, dass diese Information doch besser im Text selber stehen sollte. Ja, Bilder einfach weglassen ist auch eine gute Maßnahme, wenn man einen schlechten Text schreiben möchte. Und wenn man dann doch Bilder einbaut, die muss man ja gar nicht erkennen können. Das reicht ja. Ja, also ich glaube, man sieht auch da, dass man eigentlich nichts erkennt. Deswegen schneidet immer die wichtigen Aspekte in Bildern aus und bringt nur die. Denn ein Bild sagt meistens mehr als 1000 Worte. Wenn ihr noch drucken müsst, macht keine Screenshots im Dark Mode, weil im Druck saufen euch die Bilder ab. Sprich, man erkennt nichts mehr im gedruckten Bild, weil das Schwarz einfach im Druck so penetrant da ist, dass man dann insbesondere weiße Texte, feine, dünne Texte nicht mehr lesen kann. Ja, und überlegt schon beim Schreiben, welche Screenshots, Bilder und Illustrationen braucht ihr. Meistens ergibt sich das wirklich beim Schreiben. Also mir poppen dann direkt schon Ideen für Illustrationen in den Kopf und das dann sofort kurz aufschreiben auf einen Notizzettel, damit man es hinterher noch weiß. Ja, dann zu den Aufmachern. Die Redaktion fand dieses Bild als großen Aufmacher für meinen Artikel sehr sinnvoll. Aufmacher ist das Bild, was einen Leser aufmerksam auf den Artikel macht. Gibt es auch bei Blogs, Google und auch die KI-Suchmaschinen, die fordern sogar regelrecht ein Aufmacherbild. Und ja, animiert euch dieses Bild zum Lesen. Gibt dieses Bild einen Ausblick auf den Inhalt vom Oberst Juice Shop? Nee? Ja, das fand ich auch so. Aber das ist das, wenn ihr mal einen Artikel für eine Zeitschrift schreiben solltet oder für eine Newsseite oder so. Die Redakteure haben in der Regel das letzte Wort. Es hängt auch davon ab, welche Bilder überhaupt zur Verfügung stehen, welche man nutzen darf. Da sind die Rechte auch immer ein großes Problem. Genau. Ja, kommen wir zu den Bildunterschriften. Jetzt haben wir erst noch mal ein Aufmacherbild. Der Artikel war ARMs Lizenzgebühren für ARM V9 steigen deutlich. Und die Golem-Redaktion hat sich gedacht, dazu passt dieses Bild einer Katze. Denn so die Bildunterschrift, nicht nur diese Katze mag Geld, auch ARM will gern mehr verdienen. Katze geht immer, ja, stimmt. Cat-Content geht immer, stimmt. So aus der Sicht habe ich das Bild noch nicht gesehen. Stimmt, ja. Lockt ein, ja. Es passt aber überhaupt nicht zum eigentlichen Inhalt. Und auch die Bildunterschrift ist nicht wirklich glücklich gewählt. Denn Bildunterschriften sind schon wichtig. Wählt als Bildunterschrift möglichst immer einen vollständigen Satz. Und dieser Satz sollte nicht noch einmal das beschreiben, was man auf dem Bild sieht. Denn das sieht man ja. Die Beschreibung des Bildes gehört immer in das Alt-Tag. Das ist wichtig für Blinde, also seheingeschränkte Personen, die einen Screenreader beispielsweise nutzen, und Suchmaschinen. Damit wissen die Suchmaschinen, was auf dem Bild zu sehen ist. Ja, und die Bildunterschrift sollte immer ein vollständiger Satz sein. Genau, Quellenangaben sind überflüssig. Das machen auch Redakteure gerne. Wozu muss ich Quellenangaben angeben? Denn ich weiß ja, woher ich meine Informationen habe. Aber wenn ich keine Quellenangabe mache, kann keiner mehr nachvollziehen, woher eigentlich ein Text stammt oder wer eine Aussage gemacht hat. Das ist insbesondere auch für Wikis wichtig. Beispielsweise hätte ich vorhin in dem Wiki noch notieren müssen, woher ich diesen langen Befehl habe. Dann hätte ich da schnell immer wieder nachschlagen können. Weitere Gründe für Quellenangaben sind, der Leser kann den Kontext nachschlagen. Die Links geben weiterführende Informationen für den Leser, wenn er sagt, oh, das war cool, ich möchte mehr wissen. Und es ist ein Beleg für die eigenen Aussagen, Texte und Kommentare. Genau, und eben die Quelle für einen möglicherweise unverständlichen Wikitext. Wichtig ist, nicht zu viele Quellenangaben in den Text selber einbauen. Da stolpert irgendwann dann das Auge drüber und dann wird der Text schwierig zu lesen. Gut ist, wenn man die Quellenangaben einfach unten drunter schreibt. Ja, und dann der größte Fehler, das man machen kann in Texten und was im Alltag sehr, sehr, sehr gerne passiert, ist, dass man anfängt zu schwafeln. Zum Schwafeln gehört, dass man ausschweifend wird, alles so ausschmückt und nicht zum Punkt kommt und relevanten Informationen am Ende versteckt. Da ist hier ein schönes Beispiel. Die Open Source Konfigurationsmanagement Software OpenRocket soll in Version 7.1, also was soll sie? Mit Verbesserungen im Bereich Monitoring und Observability, ja, aber was soll sie? Besonders die Community ansprechen. Überraschung. Der Satz ist jetzt nicht so aussagekräftig und man könnte ihn auch noch wesentlich weiter verdichten, sodass er auch noch besser verständlich wird. Deshalb werft in euren Texten die Kettensäge an. Wenn ihr den Text geschrieben habt, geht noch einmal mit der Kettensäge durch und versucht alles wegzuschneiden, was nicht zwingend notwendig ist. Kürzt. Was auch sehr beliebt ist, und da sind wir jetzt bei meinem Fehler, den ich heute noch mache, streut Füllwörter in verschwurbelte Sätze ein. Ubuntu lässt sich zugleich eben auch in virtuellen Maschinen betreiben. Da ist das Füllwort nicht nur auch, sondern auch zugleich und eben. Besser wäre, einfach das wegzulassen und zu schreiben, Ubuntu lässt sich in virtuellen Maschinen betreiben. Und noch besser wäre, Ubuntu läuft in virtuellen Maschinen. Ihr müsst aber auch darauf achten, dass die Sätze nicht zu kurz werden, weil ihr, wenn ihr nur einen kurzen Satz an kurzen Satz reiht, dann wird es sehr so staccato-artig beim Lesen. Da so einen Mittelweg zu finden, ist nicht ganz so einfach. Aber zumindest diese Füllwörter könnt ihr ganz mühelos einfach wegstreichen. Ich bin jemand, der gerne ein Auch in die Texte schmuggelt. Das wird mir dann von der Redaktion gerne rausgekürzt. Aber ja, ich bin Mr. Auch und ich glaube, ich kriege das aus mir nicht mehr raus. Weiteres großes Problem und ein sehr großer Tipp für die Lesbarkeit ist aktiv und passiv. Ich fange mal andersrum an. Ein Aktivsatz enthält immer den Handelnden. Immer, wer macht das? Es gibt immer einen Täter. Beim Passiv steht der Prozess im Vordergrund und diese handelnde Person, dieser Täter, wird nicht erwähnt. Hier an dem Beispiel, also wäre das Passiv, nun wird das PDF erzeugt. Im Aktiv wäre aber noch derjenige dabei, der das PDF erzeugt. In diesem Fall, nun erzeugt LibreOffice das PDF. Aktiv ist viel, viel besser verständlich und leichter zu lesen als ein Passiv. Was habe ich gesagt? Also das Aktiv ist einfacher zu lesen als das Passiv. Passiv wird gerne gefordert in wissenschaftlichen Arbeiten. Das ist da Standard. Deswegen sind wissenschaftliche Texte häufig auch schwieriger zu verstehen als andere Texte. Das Aktiv erzeugt lebendigere Satzstrukturen, weil man weiß, wer da wie handelt. Deswegen versucht, Aktivsätze in eure Arbeiten und eure Texte einzubauen und am besten ausschließlich zu nutzen. Dann haben wir hier noch ein Beispiel. Reguläre Ausdrücke werden mit Hilfe verschiedener Operatoren aus kleinen Ausdrücken zusammengesetzt. Der Satz ist auch viel länger im Passiv als im Aktiv. Operatoren verbinden kleinere Ausdrücke zu regulären Ausdrücken. Ja, ein weiteres Problem: gibt niemals Beispiele. Wenn ihr einen richtig schlechten Text schreiben wollt, gebt niemals Beispiele. Das macht zum Beispiel oder machen zum Beispiel viele Manpages, wie hier die von Grab. Da ist es aber ein Sonderfall, das sind Referenzen. Und diese Referenzen müssen möglichst kurz sein und die Dinge knapp erklären. Das heißt aber nicht, dass man in Referenzen, beispielsweise Referenzhandbüchern oder sowas, nicht auch Beispiele geben sollte. Wenn ihr die Möglichkeit habt, fügt immer Beispiele ein, weil die Sätze und die Texte viel verständlicher machen. Hier in dem Beispiel hätte man etwa dazu schreiben können, also das Muster HAL Fragezeichen steht für alle Wörter, die mit HAL beginnen und aus 5 Buchstaben bestehen. Also etwa HAL A, HAL B, HAL C. Dadurch wird der obere Satz dieser aus der Manpage ein bisschen besser verständlich, auch für die, die nicht wissen, was reguläre Ausdrücke sind. Ja, jetzt bin ich ja schon weit gekommen. Ihr habt es gleich geschafft. Aber erstmal noch die Frage, wie stellt man Sicherheit auf Unternehmensniveau sicher? Ja, ein großes Unternehmen für Automatisierung im Internet, also für Aufgabenautomatisierung, meint das hier. Erstmal halten Sie, also nicht das Unternehmen, sondern Sie, die Einhaltung von SOC 2 Typ 2, SOC 3, DSGVO und CCPA aufrecht. Und dann soll natürlich jede Hinrichtung schön protokolliert werden und jede Verbindung auch verfolgt werden. Das steht bei einem großen, namhaften Unternehmen so auf der deutschen Internetseite. Was ist passiert? Bitte? Ja. Ja. Genau, das ist es. Übersetzung, ja. Das hat eine KI gemacht und es wurde hinterher nicht mehr kontrolliert. Das ist eine automatische Übersetzung. Deshalb kontrolliert bitte immer die Ergebnisse von einer KI. Lasst eure Webseiten nicht einfach automatisch übersetzen und gebt sie dann, also wenn ihr sie automatisch übersetzen lasst und könnt sie nicht selber kontrollieren, gebt an, dass sie automatisch übersetzt ist. Dann verzeiht man auch solche Fehler, weil diese Hinrichtung ist ja eigentlich die Execution, also die Ausführung. Dann, was gerne gemacht wird mit KI, dass man sich Zusammenfassungen geben lässt. Dass man einfach einen langen Text reinkippt und sagt, machen wir mal eine Zusammenfassung. Meiner Erfahrung nach enthalten diese Zusammenfassungen Fehler. Immer bitte nochmal nachgucken, auch wenn der Text sinnvoll aussieht. Also in den meisten Fällen, die ich hatte, ich versuche es immer wieder, waren immer noch Fehler drin. Dann gibt es KI, die verspricht, Texte lesbarer zu machen. Meine Erfahrung bei Fachtexten ist, dass sie dabei häufig den Inhalt ändert. Das ist tatsächlich immer noch so und deswegen nutze ich gar keine KI. Darf ich auch nicht, je nachdem, für wen ich schreibe. Aber KI kann sehr gute Vorschläge für Überschriften schreiben. Die ist erstaunlich kreativ geworden. Aber auch Beispiele liefern. Ich habe mir neulich für einen Artikel Fake-Rechnungen generieren lassen, die ich einfach als Ausgangspunkt für Tests verwenden wollte. Und die waren erstaunlich korrekt. Die Zahlen stimmten, die Addition stimmte, der Mehrwertsteuersatz stimmte. Das hat mich schon ein bisschen erschreckt, aber wenn ihr mal Beispiele für Testfälle oder so braucht, ihr könnt die KI da sehr gut ranziehen. Und ChatGPT ist keine verlässliche Primärquelle. Ihr lacht, das ist aber leider nicht selbstverständlich. Es ist in der Praxis ganz häufig so, dass Leute kommen und sagen, ja, aber das stand doch in ChatGPT. ChatGPT hat mir das doch gesagt. Und es ist sehr schwierig, mit diesen Leuten zu argumentieren, dass ChatGPT keine verlässliche Primärquelle ist. Und dann sind wir schon fast durch. War ich schneller als gedacht? Naja. Also zum Abschluss noch mal einmal grundlegende Tipps. Also ihr könnt alles vergessen, aber merkt euch diese Tipps auf den 2 Folien. Überlegt euch, bevor ihr anfangt, eine Gliederung und kippt nicht einfach Texte einfach so in ein Wiki rein. Das ist mir ganz wichtig, baut die Inhalte logisch aufeinander auf. Man muss als Leser nachvollziehen können, was da wie passiert. Ich empfehle immer, startet mit einem konkreten Problem oder Beispiel. In der Regel ist es so, dass man irgendein Problem hat. Ich möchte das und das lösen. Oder man hat zumindest ein Beispiel, irgendeinen Ausgangspunkt, an dem man sich dann entlanghangeln kann. Erklärt neue Begriffe, sobald sie auftauchen. Also wenn ihr irgendein Fremdwort seht, ist das meistens ein Alarmzeichen im Kopf. Oh, hatte ich das vorher schon mal? Versteht das meine Zielgruppe? Wenn nein, ganz kurz erklären. Da reicht meistens schon ein Satz. Was man auch immer unterschätzt, ist, 80% der Arbeit entfallen auf die Überarbeitung. Es ist wirklich so, der Text ist schnell runtergeschrieben, insbesondere wenn man beim Schreiben von Texten ein bisschen Übung hat. Ich brauche dann aber tatsächlich wieder 80% meiner Zeit bis zur Abgabe, den Text zu überarbeiten. Dann mein Tipp, ignoriert den wissenschaftlichen Stil. Das ist schwierig, wenn man an der Uni ist und wirklich wissenschaftliche Texte schreiben möchte. Orientiert euch am Prof, aber versucht zumindest so ein paar Texte im Aktiva reinzuschmuggeln. Weil dieser wissenschaftliche Stil mit viel Passiva erschwert einfach das Verständnis. Ich hoffe, das setzt sich auch irgendwann mal in den Köpfen der Professoren durch. Genau, schreibt lebendig, schreibt im Aktiv, vermeidet Füllwörter und gebt auch im Text immer wieder Beispiele. Mein ultimativer Tipp ist, wenn ihr einen Text geschrieben habt und ihr habt nicht viel Zeit zur Korrektur, lest ihn laut vor. Wenn ihr in einem Großraumbüro sitzt oder euch jemand gegenüber, geht kurz aufs Klo, lest den da wirklich einmal laut vor. Wenn ihr die Möglichkeit habt, gebt ihn auch zum Gegenlesen. Sowohl beim laut Vorlesen als auch beim Gegenlesen merkt ihr sehr, sehr schnell, wo noch Fehler sind, wo noch Verbesserungen rein müssen. Wolf Schneider ist in Anführungsstrichen ein leider schon verstorbener Journalistenpapst. Der war ein sehr, sehr bekannter Journalist, auch Gastgeber der NDR Talkshow. Der hat mehrere Bücher geschrieben und war immer knallhart zu seinen Studenten auf der Journalistenschule. Und der hat einen schönen Satz gesagt, nämlich, der Gegenleser hat immer recht. Wenn ihr was zum einem Gegenleser gebt und ihr kriegt viel Rot angestrichen zurück, akzeptiert das und übernehmt das. Es ist wirklich so, dass man als Autor in so einem, ja, man sieht den Wald vor lauter Bäumen irgendwann nicht mehr und der Gegenleser holt einen da so ein bisschen raus, auch wenn es manchmal weh tut. Genau, fragt im Zweifel eure Redakteurin und oder testet die Verständlichkeit eures Textes an einer fachfremden Person. Die muss nicht wirklich alles verstehen, aber wenn ihr das an eine fachfremde Person gibt, seht ihr, ob der Text an sich verständlich ist oder ob die Person sagt, boah, das geht überhaupt nicht. Das hilft auch sehr. Wenn ihr das alles beherzt habt und den nächsten Schritt gehen wollt, das sind so ein paar Literaturempfehlungen. Einmal, die Bücher von Wolf Schneider sind wirklich gut und auch nicht nur für Journalisten geschrieben, die kann wirklich jeder lesen, die sind sehr, sehr unterhaltsam auch. Das Deutsch für Profis ist nicht nur für Profis, sondern das kann ich wirklich empfehlen, ist aber schon etwas älter, da gab es das Internet noch nicht. Dass immer noch aufgelegt wird, sieht man dann, dass es eben ein Klassiker ist. Und Deutsch für junge Profis ist moderner etwas, das bezieht auch Blogs und Twitter und sowas mit ein. Wenn ihr nur eins euch mal angucken wollt, dann nehmt das Deutsch für junge Profis. Und total unterhaltsam ist Der Dativ ist im Genitiv sein Tod. Das sind mehrere Bände von Bastian Sick. Die sind zwar auch ein bisschen älter, aber super unterhaltsam. Genau, vielen Dank. Damit bin ich schon durch. Ihr findet weitere Informationen auf richtigschlechtschreiben.de und ich sammle auch sofort und ich sammle auch schlechte Texte, Bilder des Grauens und andere Fundstücke und versuche da auch ein bisschen noch was draus zu machen und vielleicht auch noch andere Aspekte anzusprechen. Denn was ich heute hier gezeigt habe, ist im Prinzip nur so die Spitze des Eisbergs. Alleine über KI könnte man schon einen eigenen Vortrag machen, aber ich glaube, allen kommt die KI schon aus den Ohren raus, deswegen belasse ich es da mal mit. Genau. Ja, und damit wäre ich eigentlich durch und bedanke mich, dass ihr so lange durchgehalten habt.
Vielen Dank, lieber Tim. Wir haben noch ausreichend Zeit für Fragen. Ich fange hier vorne an und komme dann auf die andere Seite rüber.
Ich habe eigentlich nur einen Kommentar. In den naturwissenschaftlichen Fachartikeln schreibt man über Dinge, die man selber in Versuchen gemacht hat. Mhm. Das heißt, wenn man da aktiv schreibt, heißt es immer ich, ja. Wir. Und ja. Deswegen ist das verpönt. Das heißt, da ist muss man eigentlich passend schreiben.
Ja, man kann trotzdem Abwechslung reinbringen, wenn man will.
Ja, man versucht es natürlich. Ne?
Weil ich
einmal so, ich kann man machen, aber das, wenn man immer aktiv schreibt, ich habe gemacht, wir haben gemacht, wenn es mehrere Autoren sind, das ist also, das geht eigentlich nicht.
Muss ich kurz was zu sagen, weil ich habe auch häufig Artikel, wo ich selber Dinge erarbeitet habe. Das ist tatsächlich mehr Arbeit, weil man wirklich irgendwann dann auch anfängt, ich habe. Wenn man da aber Energie reinsteckt, dann geht das. Ich weiß, Zeit ist sehr, sehr wertvoll. Aber das ist eine gute Anmerkung, müsste ich eigentlich auch meinen eigenen Vortrag drüber machen. Aber das stimmt schon, ja. Es ist schwierig, wenn man dann in diese Ich-Falle oder in die Wir-Falle gerät, ja. Da muss ich zustimmen, ja. Aber wie gesagt, da müssten wir noch mal einen eigenen Vortrag machen. Das kann man auch auflösen, bin ich sicher, ja.
Marc Haber, freier IT-Berater. Vielen Dank für den tollen Vortrag. Ich habe mich sowohl unterhalten gefühlt als auch was mitgenommen. Das
danke.
Ist selten.
Darf ich ganz kurz sagen, das ist ein sehr trockenes Thema und man hat natürlich sehr viel mit Texten zu tun und deswegen war es auch schwierig, da einen Vortrag drüber zu machen. Aber ich hoffe, also wenn es ein bisschen Humor angekommen ist, freut mich das sehr.
Absolut. Wenn ich Texte schreibe, habe ich immer so ein bisschen das Problem, mache ich es journalistisch? Sprich, fange ich mit der wichtigsten Aussage an und schreibe das so, dass der Leser jederzeit aufhören kann? Oder mache ich es didaktisch? Dann steht das Wichtige am Ende. Wie stehst du dazu?
Mach es spannend. Man kann auch mit sehr trockenen Texten so ein bisschen Storytelling betreiben. Es kommt auch ein bisschen auf die Art des Textes an. Also wenn es eine Nachrichtenmeldung ist, dann sollte das Wichtigste oben stehen. Ich habe das so als umgedrehtes Pyramidenprinzip kennengelernt. Also das Wichtigste oben und dann wird man immer unwichtiger. Wer so Zeitungen noch liest, da sind die Artikel meistens auch so aufgebaut. Es hängt immer von dem Inhalt ab. Ich würde immer versuchen, ein bisschen Spannung reinzubringen und so den Leser bei der Stange zu halten. In der Regel gibt es ja, wie ich vorhin schon sagte, ein Problem, von dem man ausgehen kann. Und der Leser möchte dann wissen, wie das Problem gelöst wird. Und auf dem Weg zur Lösung kann man auch teilweise ein bisschen langweiliger werden. Wie man da vorgeht, hängt immer so ein bisschen vom eigentlichen Text ab. Aber wenn du das jetzt so platt fragst, würde ich das Wichtigste immer dann nach hinten nehmen. Ich würde einen versuchen, möglichst spannend anzufangen. Also ja, gerade bei Zeitschriftenartikel kann man dann so Fragen stellen. Ne? Das könnte man so und so machen. Aber stimmt das auch? Fragezeichen. Und dann kann man lang erstmal ein bisschen wieder unwichtiger werden und zum Schluss dann wirklich das von vorne nochmal aufnehmen. Das ist natürlich in längeren Texten wie in Büchern schwieriger. Aber da gibt es auch so Tricks und Kniffe, wie man das so hinkriegt. Das hängt immer davon ab, ja. War das okay? Sonst müssen wir uns nochmal wirklich einen konkreten Text angucken. Das ist generell das Problem, weil sich die Texte alle so stark unterscheiden, kann man häufig nicht so ganz pauschal sagen, ihr müsst so und so vorgehen. Genau, ja.
Ich hätte nur eine kurze Replik auf die Problematik des Passiv in wissenschaftlichen Texten und dem Ich. Man denkt ja immer so, das Ich ist das Einzige, was handelt, aber das muss es ja gar nicht. Ich kann ja irgendwie die Energie oder die Temperatur oder die Versuchsperson oder das Ziel oder sowas zum Handeln zu machen.
Genau.
Zum Beispiel die Energie heizte den Raum besonders stark auf oder die Apparatur. Und das geht mit quasi allem. Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen so ein Mindset.
Kannst du mir mal einen Text schicken, einen Beispieltext? Kannst du einen öffentlich, also nur, ja? Kannst du mir da mal an die E-Mail-Adresse was schicken? Ich würde mir das gerne mal angucken.
Ja, also ich habe auch Open Access Texte geschrieben, ja. Wenn das Geld vorhanden war, das zu bezahlen.
Ja. Also würde ich mir sehr gerne mal ansehen und gucken, was man da machen kann.
Ja, hallo. Ich nehme an, die Folien werden veröffentlicht.
Ach so, ja, ganz wichtig. Oh, das hätte ich doch am Anfang noch sagen müssen. Richtig-schlecht-schreiben.de, da findet ihr die Folien. Ich werde die nach dem Vortrag da, also gebt mir heute noch Zeit, aber morgen sind die da online. Da könnt ihr euch die runterladen. Oh, danke. Sehr gute, ja. Hatte ich vorher schon. Jetzt haben einige mitgeschrieben, oder? Ist aber nicht schlimm, weil dann verfestigt es sich. Nee, aber die Folien, Entschuldigung. Mein Fehler. Die stehen online, also spätestens morgen. Ja.
Ich hätte noch zwei Punkte zu dem Thema Zwischenüberschriften. Ich glaube, ich habe schon gefunden, dass die sich zum Teil auf den Text vor der Zwischenüberschrift beziehen, also so eine Art Zusammenfassung oder danach?
Danach. Die Zwischenüberschrift leitet immer den nachfolgenden Text ein.
Also wenn ich das so finde, dass es sich auf davor quasi als kleine Zusammenfassung bezieht, ist es falsch.
Dann ist es falsch. Weil der Leser hangelt sich teilweise auch an den Zwischenüberschriften so runter. Wenn er merkt, okay, das interessiert mich jetzt nicht so, aber da kommt noch was Spannendes, dann springt er zur nächsten Zwischenüberschrift mit dem Auge und erwartet, dass er dann da weiterlesen kann. Wenn sich das aber noch auf den dann vorherigen Abschnitt bezieht, dann ist er verwirrt, weil das ja gar nicht danach kommt. Insofern immer bitte Zwischenüberschriften beziehen sich auf den nachfolgenden Absatz oder Abschnitt.
Zwei, drei kleine Fehlerchen, dann lieber privat an die Mailadresse in den Folien. Seite 44. Also Wikis bleibt ist nicht so gut, oder?
Sehr gut. Ich wollte nur gucken, ob ihr auch aufpasst. Nein? Sehr gut, ja. Ja, da sieht man auch wieder, dass auch ich nach wie vor Fehler mache. Also ich bin nicht fehlerfrei, kommt man nicht drum rum. Alle machen Fehler in den Texten und grundsätzlich ist in jedem Buch, in jedem Zeitschriftenartikel, irgendwo findet ihr immer einen Fehler. Selbst wenn den vier Augen oder sechs Augenpaare gelesen haben, es ist immer ein Fehler drin. Danke. Ja, ja.
Okay. Ja? Mein persönlicher also ganz subjektiver Eindruck ist bei wissenschaftlicher Literatur, insbesondere Papers, dass die deutschsprachigen deutlich schwerer lesbar sind als die englischsprachigen.
Ja.
Und meine böswillige Unterstellung ist, dass die Idee ist, wenn man unverständlich ist, dann wirkt man kompetenter.
Ja.
Ach so, okay. Dann.
Genauso ist es. Genauso ist es.
Okay,
und deswegen wird auch BWLer, das Management, hat eine eigene Sprache, die komplett unverständlich ist. Genau das ist der Grund, warum das schwer verständlich ist.
Ja. Ganz lieben Dank. Was mich noch interessiert ist, gibt es irgendwie eine Best Practice, die LeserInnen mit ihr oder mit du anzusprechen?
Nein.
Ist das die Frage?
Die Frage ist die Zielgruppe.
Mhm.
Die Frage ist die Zielgruppe. Es ist auch immer die Frage, ob man im Text Mann schreibt, also Mann macht das und das, oder ob man schreibt, machen Sie das so und so. Ich habe den Luxus, ich kann mich immer nach dem Kunden richten. Also derjenige, der mich für einen Artikel beauftragt, legt fest, wie seine Leser angesprochen werden. Ist schwierig. Im Zweifelsfall, also wenn ich freie Hand habe, mache ich es immer so, dass ich, wenn ich den Leser direkt anspreche und sage, Sie machen das und das, oder Sie müssen da und da hinklicken, damit das und das passiert, dann nehme ich Sie, wirklich auch das förmliche Sie, weil ich nicht weiß, wer meine Texte dann liest und sich dann auch wie angesprochen fühlt. Und wenn ich allgemeine Abläufe erkläre, wo der Leser nicht aktiv handeln muss, dann verwende ich tatsächlich Mann oder versuche das zu vermeiden oder wir, also Mann oder wir. Das hängt aber auch so ein bisschen vom Text ab. Aber du und sie ist wirklich schwierig. Da muss man wirklich gucken, wer liest die Texte. Im Zweifelsfall sie wählen. So, ja.
Ja, der geneigte Zuhörer, was mich in letzter Zeit Artikeln in Zeitungen immer mehr ärgert, ist die versprechende Überschrift etwas, wie zum Beispiel, warum das und das so wichtig ist. Und im Text dahinter wird es mit keinem Wort mehr erwähnt.
Da sprichst du mir aus der Seele. Das ist ein Grund, mit ein Grund, warum sich Fachzeitschriften immer schlechter verkaufen. Die inhaltliche Qualität wird einfach immer schlechter, was auch prima damit zusammenhängt, dass Stellen zusammengestrichen werden und einfach kein Geld mehr da ist. Das heißt, Sachen, die von Autoren reinkommen, werden einfach so direkt veröffentlicht. Das guckt keiner mehr drüber. Es gibt keinen Gegenleser mehr und dann fällt das nicht mehr auf. Die Redaktionen wollen, dass möglichst viele ihre im Internet veröffentlichten Artikel auch anklicken. Und dann versucht man, den Anfang möglichst reißerisch und möglichst catchy hinzukriegen. Und dann entsteht genau das, was du gesagt hast. Das ist ein ganz großes Problem. Ich glaube, demnächst wird es keine Zeitschriften mehr geben in absehbarer Zeit. Ich gebe dem Ganzen noch so 10 Jahre. Und dann werden wir keine der klassischen Zeitschriften, ich nenne jetzt keine Namen, mehr auf dem Markt sehen. Das wird dann nur noch ein Nischenprodukt sein, weil die sich einfach selber mit solchen Sachen ins Ausschießen. Ja. Ja. Die KI wird das übernehmen. Wenn ich heute auf Google eine Anfrage stelle, kommt eine KI-Antwort, die in den meisten Fällen schon mir eine Antwort liefert. Warum soll ich noch eine Zeitschrift lesen? Das ist richtig. Allerdings nicht bei so Standardsachen. Wenn ich ein Programmierproblem habe oder wenn ich einfach nur wissen will, was macht das Unternehmen XY, sind die verdammt gut geworden. Und man tendiert dann auch sehr schnell, der einfach zu glauben und übernimmt das dann. Und das wird noch ein Problem werden, aber die KI wird auch immer besser. Und ja, also ne, wozu soll man Zeitschriften lesen? Also ja, also ich glaube nicht, dass ich den Job noch 10 Jahre machen kann.
Zeitschriften liest man für den Blick über den Tellerrand, für die Dinge, die man, nach denen man nicht sucht.
Sehr gut, ja. Aber wer tut das noch? Ja, sehr schön. Aber sind auch nicht die meisten. Und irgendwann ist es halt für den Verlag nicht mehr finanzierbar. Aber ja.
Aber womit trainiert dann die AI?
Das wird das Problem. Womit? Ja, ich wiederhole die Frage. Womit die KI dann trainiert wird? Mit den PR-Texten der Unternehmen. Mit den PR-Texten der Unternehmen. Die wieder aus der KI kommen, ja. Die Frage, die aus der KI kommen, genau. Ach übrigens, es gab jetzt 2 Untersuchungen, was die KI betrifft. Die KI schreibt ja eigentlich auch ganz schön lesbare Texte. Die sind aber wohl nicht so gut. Also die sind wohl nicht so verständlich, wie das ein richtiger Redakteur oder ein richtiger Autor schreiben würde. Da gab es Untersuchungen, insbesondere bei die wissenschaftlichen Artikel waren sehr monoton und öde zu lesen. Und was hatte ich noch gelesen? Da komme ich jetzt nicht mehr drauf. Aber die KI ist da auch noch nicht perfekt. Also wer sich Texte generieren lässt, diese Texte sind noch nicht so flüssig und lebendig zu lesen, wie das ein richtiger Autor tun würde. Und auch weniger, ja, Autoren bauen noch mehr Fehler ein.
Lieber Tim, vielen Dank für deine Einsichten, für deine Hilfen. Ich bin gespannt, wann ich sie in IT-Dokumentation denn tatsächlich wiederfinde. Dementsprechend auch danke an euch für die Einwürfe.
Danke. Vielen Dank.